herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Ja, hallo Fabian, grüß dich. Du, wir haben schon so viel über Immobilien gesprochen, zu Recht natürlich, ja, ist ja ein wichtiges Thema, gerade im Bereich Steuern, aber wir haben immer eine wichtige Steuerart bisher ausgeklammert.
Die Umsatzsteuer.
Ganz genau, ja. Die ist ja gar nicht mal so unrelevant in bestimmten Fällen oder kann vielleicht auch genutzt werden, um noch dieses ganze Projekt zu optimieren. Und da sollten wir echt mal tiefer einsteigen. Die Umsatzsteuer kann sich für Vermieter ja als wichtiges Thema erweisen und gegebenenfalls auch steuersparend sein.
Hm. Ja, also jetzt werden wahrscheinlich ein paar denken, aber die Vermietung ist doch eigentlich steuerfrei. Mhm. Stimmt auch. Also wenn man jetzt ganz normal irgendwie im Privatvermögen eine Wohnung vermietet,
dann ist es
tatsächlich von der Umsatzsteuer befreit.
Mhm.
Ja, aber es gibt natürlich Fälle, in denen es Sinn machen kann, dass man umsatzsteuerpflichtig vermietet.
Mhm. Also man kann davon Abstand nehmen und sagen, okay, hier steht zwar grundsätzlich im Gesetz, eine Vermietung ist immer umsatzsteuerfrei, aber ich mache es freiwillig nicht und erhebe freiwillig Umsatzsteuer, indem man eine Option zieht. Und da könnte man natürlich jetzt sagen, warum sollte denn jemand so blöd sein, in Anführungsstrichen, diese Option zu ziehen? Und da ist die Antwort eigentlich auch ganz einfach, weil diese Vermietung umsatzsteuerfrei ist. Klassischerweise verliert man natürlich auch jegliche Ansprüche als Vermieter aus dem Objekt, das man vermietet, in irgendeiner Form einen Vorsteueranspruch geltend zu machen. Also klassischerweise natürlich die Rechnung vom Bauunternehmen für die Errichtung des Grundstücks oder für Sanierungsmaßnahmen oder die Verwaltungskosten und so weiter. Diese ganze Umsatzsteuer, die in diesen Rechnungen steckt, die geht natürlich verloren, wenn man umsatzsteuerfrei vermietet, weil das ja so der klassische Grundsatz im Umsatzsteuerrecht ist. Wenn man etwas umsatzsteuerfrei vermietet, kann man die Vorsteuer nicht ziehen. Und das kann man natürlich aufheben. Und jetzt könnte man sich natürlich fragen, warum sollte man das machen? Das würden ja die Mieter eigentlich nicht so cool finden, wenn man denen jetzt Umsatzsteuer in Rechnung stellt, oder? Wie würdest du das finden als Steuerfabi GmbH?
Ja, gut. Die Steuerversum GmbH, die hat einen Mietvertrag mit Umsatzsteuer.
Ja. Was, Fabian? Da zahlst du Umsatzsteuer auf deine Miete? Bist du verrückt?
Ja, das macht mir ja nichts. Ja. Ich bin ja weder Kleinunternehmer noch irgendwie, was weiß ich, habe ich steuerfreie Umsätze. Ich kann die Vorsteuer ja ziehen und ob jetzt da noch 19% irgendwie Umsatzsteuer draufkommen oder nicht, ist mir gerade egal. Ich meine, wenn ich jetzt als Privatperson natürlich das mieten würde, ja, Klammer auf, das wird sowieso nicht dann gehen, Klammer zu. Aber es ist mir wurscht, ja, ob ich jetzt da nochmal 19% Umsatzsteuer drauf zahle, weil die bekomme ich ja wieder, bisschen zeitversetzt, aber das killt mich jetzt nicht. Ja.
Mhm. Hast du es ja ganz gut auf den Punkt gebracht, ja, genau. Diese Option zur Umsatzsteuer ist insofern für keinen problematisch, wenn der Mieter selbst ein Unternehmer ist und die Umsatzsteuer, die man ihm in Rechnung stellt, dann ja auch wieder vom Finanzamt zurückbekommt. Also genau für diese Fälle macht das natürlich absolut Sinn, mit Umsatzsteuer zu vermieten. Und du hast es gerade schon angeteasert, das ist gleichzeitig auch die Bedingung, ja, dass man an jemanden vermietet, der selbst ein Unternehmer ist und diese Mietfläche dann auch noch für sein Unternehmen nutzt, für umsatzsteuerpflichtige Zwecke. Das heißt, zum Beispiel du als Marketingtreibender, du bist ja selbst nicht von der Umsatzsteuer befreit. Ich als Steuerkanzlei bin das zum Beispiel auch nicht. Ja, ich miete also meine Büroräume auch mit Umsatzsteuer. Aber bei einem Arzt sieht das schon wieder anders aus. Ja, der ist zwar ein Unternehmer und ist unternehmerisch tätig, aber der selbst ist als Arzt natürlich wiederum mit seinen Heilbehandlungen, die er da in seiner Praxisfläche erbringt, von der Umsatzsteuer befreit. An denen könnte man jetzt nicht mit Umsatzsteuer vermieten. Ja, also muss man genau unterscheiden.
Außer du vermietest an Doc Felix, liebe Grüße gehen raus. Ja.
Was macht der?
Heilbehandlung,
oder?
Der macht keine Heilbehandlung, ja. Der macht Influencer-Tätigkeiten auch. Mhm. Liebe Grüße gehen raus. Also an Doc Felix kann man auch umsatzsteuerpflichtig vermieten und der kann auch die Miete zahlen.
Und ich schätze mal, dass er damit wahrscheinlich ein paar Euro mehr verdient, als wenn er jetzt als Chefarzt im Krankenhaus tätig wäre, oder?
Da munkelt man, ja. Das so ist. Genau. Ja, also bei mir steht es im Mietvertrag drin. Also da steht dann drin, okay, ist mit Umsatzsteuer und ich habe auch so eine Dauerrechnung, ja, die ich dann schön jedes Mal hinter die Miete klatsche in der Buchhaltung, ja, automatisch. Mhm. Das ist auch Voraussetzung. Also ich muss das schon schriftlich irgendwie festhalten, sonst kann ich auch die Vorsteuer nicht ziehen.
Mhm. Ja, das ist auch ein Punkt, auf den man dann achten muss, dass man natürlich eine ordentliche Rechnung vom Vermieter bekommt. Ich hatte tatsächlich mal eine Umsatzsteuer-Sonderprüfung, ja, ich selbst, und das war kurz bevor ich umgezogen bin. Und da habe ich der netten Dame vom Finanzamt erzählt, dass wir bald umziehen und wunderbar. Und da fragte sie mich, wohin, und da habe ich ihr das erklärt. Und da meinte sie, Gottes Willen, passen Sie bloß auf, der stellt immer falsche Rechnungen aus. Also das ist natürlich auch ein Prüfungsschwerpunkt, ja, und ist natürlich auch was, wo man dann genau hinschauen sollte, ob so eine wichtige Rechnung, die ja dann, wie du es schon sagst, als Dauerrechnung gilt, die sollte stimmen, damit man am Ende nicht die ganze Vorsteuer, die man gezogen hat und vom Finanzamt schon zurückbekommen hat, dass man die nicht zurückzahlen muss, weil vielleicht irgendwas formal falsch war in der Vermieterrechnung oder Mietvertrag. Selbst der Mietvertrag kann ja auch eine Dauerrechnung sein, wenn dann alle Bestandteile drin sind. Ne? Deswegen findet man das manchmal im Mietvertrag, dass da die Steuernummern drin stehen und die Umsatzsteuer eben komplett ausgewiesen ist. Eine Rechnungsnummer muss im Mietvertrag sein und so weiter, damit er diese Anforderungen erfüllt.
Ja. Absolut.
Weißt du, was ich spannend finde? Wenn die E-Rechnung kommt, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, mit LexOffice zusammen, und dann ist so ein Mietvertrag die Dauerrechnung und die muss dann gleichzeitig eine E-Rechnung sein, ja, also dann musst du deine, das wird dann sicherlich herausfordernd, wie dann dein Mietvertrag zur E-Rechnung wird, ja, oder wie es dann als Anhang irgendwie noch dazukommt.
Ja.
Wird sich zeigen.
Ja, interessant. Andererseits kannst du ja an eine davon losgelöste Rechnung schreiben und einfach auf den Mietvertrag verweisen.
Sicherlich, genau, klar.
Ja, also das sollte doch ausreichen.
So, du bist immer der Lösungsorientierte hier.
Ja, jetzt, klar.
jetzt stelle ich dir aber natürlich als lösungsorientierter Podcast-Kollege hier mal eine Frage. Was machst du denn jetzt, wenn du ein Haus vermietest, ja? Und in dem Haus hast du mehrere Mietparteien. Und da ist jetzt zum Beispiel ein Influencer drin in einer Etage. In einer anderen Etage ist ein anderer Arzt, der sich die ganze Zeit über den Influencer ärgert. Wahrscheinlich, dass der nicht so viel arbeiten muss für sein Geld. Ja. Und unten hast du vielleicht noch, oder ganz oben hast du vielleicht noch Wohnungen. Ja. Das heißt, du hast drei Parteien. Alle drei machen was Unterschiedliches.
Ja.
Und jetzt kriegst du eine Rechnung. Ne? Jetzt kriegst du eine Rechnung, musst du das Dach neu decken lassen und kriegst vom Dachdecker eine Rechnung, in der natürlich Umsatzsteuer enthalten ist. Was machst du denn jetzt?
Ja, dann machst du es am besten wie meine Vermieter. Die lassen halt hier keine Ärzte, sondern nur Influencer rein. Keine Privatperson. Das war tatsächlich lustigerweise eine der ersten Fragen, die mir hier gestellt wurde. Aber hier schon mit Umsatzsteuer, oder? Mhm. Und naja.
Also hast du gesagt, ich bin Kleinunternehmer.
Genau. Und ist natürlich schon einfacher, wenn halt alle Mieter dann umsatzsteuerpflichtig sind, weil da muss man halt keine Aufteilung machen. Ne?
Mhm. Ja, und wenn doch, also wenn du jetzt eben da nicht so drauf geachtet hast oder vielleicht, um die höchste Miete zu erreichen, dann doch den Arzt reingelassen hast, was macht man denn dann?
Dann muss halt mal gucken, wie viel Quadratmeter der Arzt gemietet hat und wie viel Quadratmeter der Influencer gemietet hat und vielleicht die Privatperson und dann nach der Nutzungsfläche aufteilen.
Genau. Ja, ist also dann immer so ein klassisches Problem, wie teilt man das auf? Und da gibt es natürlich immer mal auch das eine oder andere Verfahren in der Rechtsprechung, wo man sich auch mal drüber gestritten hat, muss es denn die Nutzungsfläche sein? Ja, vielleicht ist ja eine Einheit viel wertvoller als die andere. Ja, bei der einen bekomme ich eine viel höhere Miete als von der anderen Etage. Dann könnte man natürlich versucht sein zu sagen, man teilt dann diese große Dachdeckerrechnung anders auf und sagt vielleicht, hey, der Influencer zahlt mir die meiste Miete. Ich will auch den größeren Teil der Rechnung auf diese Etage verteilen und der Arzt, der zahlt nur eine kleine Miete, auf den will ich nicht so viel verteilen, damit ich halt von diesen Instandhaltungsmaßnahmen möglichst viel Umsatzsteuer wieder zurückbekomme. Aber hier ist eigentlich immer wieder so ein Riegel von der Rechtsprechung vorgeschoben worden, dass man schon echt vorrangig auf die Nutzungsfläche gehen muss, gerade bei Immobilien. Und so ein anderer Maßstab, wie zum Beispiel der Umsatz, ja, das ist ja zum Beispiel die Höhe der Miete, ist ja dann letztendlich der Umsatz für den Vermieter. Der ist wirklich nur in absoluten Ausnahmefällen, bei Immobilien eigentlich gar nicht. Wüsste ich jetzt nicht, wo man da mal hinkommt, dass man die auf den Umsatz abstellen kann, statt auf die Nutzungsfläche. Und selbst in anderen Branchen, ja, wenn man jetzt nicht vermietet, sondern vielleicht, keine Ahnung, irgendwas anderes macht, wo man auch umsatzsteuerfreie und umsatzsteuerpflichtige Umsätze hat, sollte man immer versuchen, bessere Maßstäbe als den Umsatz zu wählen, weil das ist wirklich nur so das Auffangbecken. Wird ja jetzt auch nochmal mit dem Jahressteuergesetz 2024, ich glaube Nummer 1 war das, gibt ja Nummer 1 und Nummer 2, soll das auch nochmal klargestellt werden.
Nummer 3 gibt es doch schon, recht. Das ist alles bloß anders.
Na, mal sehen, ob wir noch Nummer 4 sehen. Ja, da soll es ja auch nochmal klargestellt werden, dass also wirklich die Vorsteueraufteilung nach der Nutzungsfläche geht und der Umsatz wirklich nur die letztmögliche Variante ist, die man anstreben soll, wenn gar nichts anders geht.
Absolut, ja.
Ja, lass uns vielleicht nochmal abschließend, also wir haben ja gesagt, Vermietung ist grundsätzlich umsatzsteuerfrei und da gehört dann eben klassischerweise, gehören da auch solche Nebenleistungen dazu, wenn man jetzt hier die Nebenkosten dann weiter berechnet an den Mieter, die Wärme, das Wasser, Abwasser, Flurbeleuchtung, Treppenreinigung und so weiter, das ist dann auch immer umsatzsteuerfrei und das heißt natürlich auch, wenn man dann freiwillig optiert, also sich freiwillig dafür entscheidet, ich zahle doch die Umsatzsteuer, ich hole sie mir von meinem Mieter zurück und kann dafür die Vorsteuer geltend machen, dann muss man natürlich nicht nur die Miete mit Umsatzsteuer belegen, sondern auch hier diese Nebenleistung. Ja, das ist dann auch wichtig zu wissen. Und ganz interessant ist natürlich, dass es so ein paar Tätigkeiten gibt, die auch vermietenden Charakter haben, die von dieser grundsätzlichen Befreiung nicht betroffen sind. Also für diese Vermietungssachen muss man eben Umsatzsteuer abführen. Und das ist zum Beispiel die Ferienwohnungvermietung, also die Vermietung an wechselnde Gäste. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Klammer auf, danke FDP, Klammer zu. Das war jetzt das nicht diese Mövenpick-Steuer oder so, ja?
Ja, da gab es auch große Diskussionen, ne?
Ja, weil.
Ja, aber das ging ja dann auch drum mit den 97%, Übernachtung 7 und dann irgendwie Frühstück 19% und so weiter, ja. Das war alles ein bisschen, glaube ich, nicht so ganz von allen gemocht.
Ja, ich glaube, da wurde der FDP ja vorgeworfen, dass sie noch sich sozusagen den Lobbyverbänden der Hotellerie einfach von denen hat gebeugt hat, genau, und eben gesagt hat, okay, wir brauchen in Deutschland auch einen reduzierten Mehrwertsteuersatz auf Ferienwohnungen und Hotels und so weiter. Und das ist natürlich für die Vermieter wirklich ganz interessant, weil die natürlich dadurch für den Bau ihrer Hotels ja zum Beispiel die Umsatzsteuer ziehen können, wenn sie da die Baufirmen beauftragen, denen irgendwie so einen tollen 5-Sterne-Koloss da hinzustellen, dann können sie die Vorsteuer ziehen mit 19% natürlich. Und ihre Mieter und Hotelgäste müssen nur 7% zahlen. Das ist natürlich schon eine relativ starke Subventionierung. Hatten wir ja hier auch gesehen bei der Gastronomie, ne? Die haben sich ja da wirklich auch gefreut, als die vorübergehend nur 7% zahlen mussten für Speisen. Und jetzt, wo das weggefallen ist, kommen ja ganz schön viele in Existenznöte. Und sicherlich wäre das vielleicht bei einigen Hotels ähnlich, ja, wenn man jetzt plötzlich 19% Umsatzsteuer verlangen müsste. Also das ist auf jeden Fall schon eine Subventionierung, wo vielleicht auch, wer weiß, ob wie lange das noch halten kann, ja. Aber momentan gibt es das halt noch und ist eigentlich ganz gut. Ich weiß noch damals, wo darüber diskutiert wurde, hieß es halt auch, Frankreich hat es auch, ja, und man will ja wettbewerbsfähig sein mit den anderen Urlaubsländern, gerade du bei dir da in Freiburg, Fabian, ja, dass du eben schön in Deutschland Urlaub machst, weil es nicht viel teurer ist als in Frankreich, ist natürlich die Umsatzsteuer dann niedrig.
Ja, absolut.
So, also da hat man auf jeden Fall 7%. Das müssen wir uns auf jeden Fall merken, da habe ich ganz am Ende noch einen interessanten Punkt zu diesem Thema. Aber umsatzsteuerpflichtig ist auch die Vermietung von Parkplätzen, zumindest oder Stellplätzen, ja, zumindest wenn sie unabhängig von einem Wohnungsmietvertrag erfolgt. Also das ist auch ganz interessant zu wissen, ja, wenn man jetzt also bei seinem Vermieter, von dem man auch die Wohnung bekommt, auch noch einen Parkplatz mietet, dann ist der Parkplatz eben eine Nebenleistung zur Vermietung der Wohnung und man zahlt keine Umsatzsteuer auf den Parkplatz. Wenn man aber beim Nachbarn, bei dem man eben keine Wohnung mietet, nur den Parkplatz mietet, dann muss man Umsatzsteuer zahlen. Dann wird der Parkplatz also extra teuer. Ich glaube, Parkplätze sind auch so ein Thema, ne? Wo die Preise irgendwie immer weiter steigen. Ich weiß nicht, Fabian, was zahlt man in Freiburg für so einen Parkplatz, wenn man den dazu mietet?
Ja, also in der Tiefgarage 200 Euro. Ja.
Boah,
also
hier sind, wirklich?
Ja, hier sind Parkplätze rar gesät. Ja. Die Tiefgarage des Kollegengebäudes wird doch umgebaut. Ja. Falls hier jemand zuhört und mir einen Parkplatz hat, günstig in Freiburg, bitte melden. Das ist hier ein rares Gut in der Innenstadt. Ja.
Ja.
Also zumindest was Überdachtes. Ja,
ja.
Ja, ich habe ja ein bisschen ein Trauma von nicht überdachten Parkplätzen, nachdem wir letztes Jahr um diese Zeit im August mein Auto von Hagel zerstört wurde.
Hättest du mal ein bisschen tiefer in die Tasche gegriffen, ja, und hättest dir die 200 Euro geleistet.
Ja, das war ja in der Schweiz, da war es in einem Hotel und da habe ich mir gedacht, gönne ich mir jetzt den Tiefgaragenparkplatz im Hotel, ja, ich weiß nicht, was der gekostet hat, irgendwie 60 Franken am Tag wahrscheinlich, ja. So, und dann habe ich so nach oben geschaut im Himmel und vor dem Hotel waren die Parkplätze kostenlos und dann habe ich gedacht, ja gut, also was soll ich jetzt da ins Hotel fahren, nachdem irgendwie in die Hotel-Tiefgarage fahren, Und nachdem irgendwie 12 Stunden mein Auto einen Totalschaden wegen Hagel hatte, wusste ich dann warum.
Hast du wohl an der falschen Ecke gespart, aber ich glaube, das wäre mir auch so gegangen. Ja, da ist man ja dann doch irgendwie Sparfuchs, ja. Aber ich glaube, wir gehen nicht so weit, eine Steuersubvention für Parkplätze zu fordern. Das ist sicherlich so okay, wie das jetzt geregelt ist mit den 19%, ja.
Ja.
Genau, ebenso steuerpflichtig ist. Oder willst du noch was zu den Parkplätzen sagen?
Nee. Also, ja, da ich einen Parkplatztrauber habe, gebe ich vielleicht nochmal auf den Hinweis ein, dass man immer andere Sachen vermietet. Ja, was weiß ich, irgendeine Espresso-Maschine, dann ist es auch mit 19% dann ja, umsatzsteuerpflichtig.
Ja, oder klassischerweise eben irgendwelche Betriebsvorrichtungen. Ja, wenn du, keine Ahnung, ein Kinosaal vermietest und die Einrichtung gehört dazu, dann wäre eben die Vermietung des Gebäudes gegebenenfalls umsatzsteuerfrei, aber man könnte eben diese Betriebsvorrichtung, also die technischen Geräte, nicht ebenso umsatzsteuerfrei vermieten. Da muss man dann Umsatzsteuer verlangen. Ist vielleicht auch gerade so bei Ärzten und so relevant, ne? Wenn man jetzt eine eingerichtete Arztpraxis gegebenenfalls vermietet. Dem Arzt tut das ja weh, wenn er Umsatzsteuer zahlen muss, weil er kann sie nicht abziehen. Dann könnte man halt nicht sagen, okay, komm, dann vermietest du mir irgendwie meinen Zahnarztstuhl gleich mit. Dann wäre das eben so, dass man darauf dann zumindest Umsatzsteuer zahlen müsste. Ne? Den könnte man nicht umsatzsteuerfrei mieten. Mhm. Und für die, die jetzt was vermieten, vielleicht haben jetzt auch manche Vermieter aufgeschreckt, die auch Parkplätze vermieten an Personen, mit denen sie sonst keinen Mietvertrag haben. Sorry, Fabian, wir sind nochmal bei dem Reizthema. Aber dann könnte man auf jeden Fall auch nochmal die Kleinunternehmergrenze im Auge behalten. Weil die hilft einem natürlich dann nicht, umsatzsteuerpflichtig zu werden, solange man nicht über 22.000 Euro mit den Mieteinnahmen kommt. Ja, wenn man jetzt also ansonsten nur den Wohnraum vermietet, dann hat man noch so ein paar extra Mieter, die nur Parkplätze mieten, dann, und man bleibt unter den 22.000 Euro pro Jahr, dann bleibt das umsatzsteuerfrei. Fabian, du hast dich auch mal mit der Kleinunternehmerregelung beschäftigt. Die wird ja auch erhöht, ne? Glaube ich, jetzt, oder soll erhöht werden.
Es soll erhöht werden, aber warten wir mal ab, ja. Was natürlich dann interessant ist, dass diese Grenze, ja, also die Vorjahresgrenze, beziehungsweise die Grenze, die voraussichtliche Grenze auf 100.000 Euro erhöht werden soll. Mhm. Das ist natürlich schon ganz, ganz interessant, aber warten wir mal ab. Aktuell dieses Jahr ist ja, glaube ich, in der Steuergesetzgebung so viel los wie noch nie. Schauen wir mal, was da so alles kommt. Und was dann nicht kommt. Was da halt dann auch ganz interessant ist, es wird ja, wenn man jetzt bei der Kleinunternehmerregelung ist, ja, und man hat zwar die 50.000 Euro überschritten, die aktuelle Regelung in dem laufenden Jahr, es war aber nicht vorauszusehen. Ja? Also man hat irgendwie im Vorjahr noch, war man unter diesen 22.000 Euro und ist jetzt im laufenden Jahr aus Versehen über diese 50.000 Euro gekommen, da war das im Prinzip egal. Ja? Also wenn es jetzt nicht so ernsthafte Zweifel dran gab, dass man sich hätte können absehen. Aber künftig wird es so sein, in dem Moment, also wenn das alles so durchgeht, in dem Moment, wo man dann über 100.000 Euro kommt, Umsatz, dann muss ich umstellen. Das heißt, wenn ich irgendwie am 11. August 2025 dann über 100.000 Euro komme, dann muss ich am 13. August schon die Rechnung mit Umsatzsteuer stellen. Mhm. Ja, das ist auch eine Neuerung, aber warten wir mal, ob's kommt. Ja.
Mhm.
Sollen wir mal ganz schnell auf die Vorsteuerberichtigung kommen?
Ja, genau. Also das ist natürlich auch ein wichtiges Thema, was bei diesen ganzen Überlegungen zur Umsatzsteuer eine wichtige Rolle spielt. Weil, und da sind wir jetzt an dem Punkt, du hast ja vorhin gesagt, Fabian, viele Vermieter wollen eigentlich nur Mieter, die umsatzsteuerpflichtig sind. Also nur die Influencer statt die Ärzte. Ne? Und das hat einen bestimmten Grund. Und der Grund ist, dass die Vermieter eben, wenn sie einmal Vorsteuern gezogen haben, also vom Finanzamt erstattet bekommen haben, für beispielsweise Bauleistungen, die sie beauftragt haben bei Bauunternehmen, dass sie diese Umsatzsteuer an das Finanzamt zurückzahlen müssen, wenn sie zuerst einen umsatzsteuerpflichtigen Mieter drin hatten und der wechselt dann und plötzlich wird es ein umsatzsteuerfreier Mieter. Ja, also das heißt, Fabian, wenn du jetzt ausziehen würdest, nach dir zieht dein Arzt ein, könnte dein Vermieter das Problem haben, dass er dann anteilig, also je nachdem, wie viele Jahre schon vergangen sind, seitdem die Baumaßnahme erfolgt ist, da ganz schön viel Geld an das Finanzamt zurückzahlen muss, weil einfach jetzt zukünftig dieses Objekt oder der Teil der Immobilie ja nicht mehr genutzt wird für umsatzsteuerpflichtige Einnahmen, sondern für umsatzsteuerfreie Einnahmen.
Ja, ich glaube, hier zieht kein Umsatzsteuerbefreiter ein.
Ja, aber das ist natürlich wirklich auch der Grund, warum viele Vermieter sich damit schwer tun, ja.
Ja, ist ja auch brutal, ja. Also vor allem, wenn man mal so einen kompletten Wechsel hat, das kann schon wehtun, ne?
Genau, und das sind halt 10 Jahre, auf die auf die dieser Zeitraum eben beschränkt ist. Wenn die rum sind, dann ist es okay, dann muss man nichts mehr zurückzahlen. Und übrigens, für alle, die jetzt vielleicht nicht Immobilien vermieten, sondern vielleicht Autos oder andere Dinge, dort beträgt dieser Zeitraum 5 Jahre. Ne? Das ist jetzt zum Beispiel auch relevant, wenn man jetzt vom Kleinunternehmer zum richtigen Unternehmer wechselt, dann kann man halt gegebenenfalls für alles, was man vor weniger als 5 Jahren gekauft hat und das teuer war, auch noch die Umsatzsteuer anteilig wieder bekommen, ja, weil man eben jetzt plötzlich umsatzsteuerpflichtiger Unternehmer war und bisher war man es nicht. Ja, da gibt es aber auch Bagatellgrenzen, also das lohnt sich eigentlich nur für größere Anschaffungen, aber sollte man nicht aus den Augen verlieren. Mhm. Ja, und natürlich jetzt nochmal auf die Vermieter zurückzukommen, da fallen dann auch so nachträgliche Renovierungen rein, ja, die, wenn man da eben, also wir hatten vorhin immer das Thema, das Dach wird renoviert, ja, oder saniert, wenn man das dann macht, fangen diese 10 Jahre wieder von vorne an für diesen Teil, ja, dann ist man da also noch nicht raus. Und relevant kann es zum Beispiel auch werden beim Verkauf, also dieses Thema, da habe ich vielleicht gleich schon einen Übergang gemacht. Weil, also es ist einerseits, haben wir gerade gesagt, der Wechsel von Mietern ist problematisch, aber es kann dann auch der Verkauf der Immobilie problematisch sein, wenn man eben anfangs die Immobilie gekauft oder beispielsweise errichten lassen hat oder große Sanierungsmaßnahmen gemacht hat, da die Vorsteuer sich gezogen hat, weil man ja auch entsprechende Mieter hat, die Umsatzsteuer zahlen und dann verkauft man das Grundstück. Dann gibt es nämlich die nächste Steuerbefreiung. Das ist eine weitere Paragraph 4 Nummer 9 im Umsatzsteuergesetz, die sagt eben, dass der Verkauf von Grundstücken auch grundsätzlich umsatzsteuerfrei ist. Und warum? Weil dieser Vorgang Verkauf von Grundstücken, der unterliegt ja auch der Grunderwerbsteuer. Und da will man einfach keine Doppelbelastung haben. Also das ist eigentlich eine gute Sache erstmal. Ne? Man will eben nicht, dass Verkäufer von Immobilien 2 Steuern zahlen müssen, die Umsatzsteuer und die Grunderwerbsteuer. Deswegen sagt man, das ist umsatzsteuerfrei. Ist ja erstmal nicht schlecht.
Es ist halt ganz interessant, da ja die Mehrwertsteuersystemrichtlinie der EU sagt, geht schon, wird ja auch so angewandt, beispielsweise bei der Energiesteuer, da zahlt man erst bei 65 Cent, wenn man irgendwie einen Liter Benzin da tankt und kauft und dann nochmal die Umsatzsteuer drauf. Könnten sie vielleicht da auch mal machen, ne?
Fabian, bring mal hier die Leute nicht auf schlechte Ideen.
Nee, ich meine die Steuer wegnehmen, ja, ach so, nicht die so, Steuer ja. Hier da drauf machen. Ja.
Das Benzin soll günstiger werden.
Ja, also das ist ja schon krass, wenn du überlegst, dass jetzt 65 Cent pro Liter Benzin alleine Energiesteuer drauf ist und da kommt ja nochmal die Mehrwertsteuer drauf. Mit 19%, ja, also ist auch eine Steuer auf die Steuer, da juckt es dann keinen. Ja. Mhm.
Tja, also ich stimme dir zu, aber ich vermute mal, du wirst ja jetzt nicht so viel Zuspruch finden bei bestimmten Parteien, ja, da wird es wahrscheinlich eher noch darum gehen, das noch teurer zu machen.
Ja. Wer weiß, ja.
Ja. Ja. Ja gut, aber wir können ja immerhin dafür sorgen, mit dem Tipp, den wir jetzt gleich geben, dass man noch ein bisschen Umsatzsteuer spart, weil ne, man könnte ja vor dem Problem stehen, dass man jetzt eben das Grundstück verkauft. Die letzten Sanierungsmaßnahmen oder größeren Investitionen sind keine 10 Jahre her. Der Verkauf ist grundsätzlich umsatzsteuerfrei. Und dann würde man jetzt fragen, gibt es da nicht einen Trick-Tipp? Und den gibt's. Man kann nämlich auch hier, also es gibt 2 Varianten. Einerseits kann man überlegen, ob es nicht so eine Geschäftsveräußerung im Ganzen ist. Dann könnte man da gegebenenfalls aus dieser Vorsteuerberichtigung rauskommen. Oder man kann eben sagen, ich verzichte freiwillig auf diese Steuerbefreiung. Und da könnte man natürlich jetzt auch fragen, Gottes Willen, bist du blöd? Bei einem Immobilienverkauf geht es ja um sehr viel Geld. Warum sollte ich denn da auf die Befreiung verzichten und freiwillig Umsatzsteuer zahlen? Und die Antwort ist natürlich auch ganz einfach. Das ist immer dann okay, wenn es dem Käufer nicht wehtut, weil auch der das Grundstück dann weiterhin für umsatzsteuerpflichtige Zwecke nutzt, also einfach weiter vermietet an entsprechende Mieter. Und der kann dann diese Umsatzsteuer natürlich wiederum abziehen. Also das ist dann auch kein Problem. Das ist also was, an das man da auf jeden Fall denken sollte, wenn man so eine Immobilie verkauft. Da gibt es aber wiederum ein Problem, weil es ist so, dass hier das Reverse-Charge-Verfahren gilt. Also es ist beim Grundstücksverkauf nicht so, wenn man jetzt sagt, okay, ich will hier Umsatzsteuer zahlen, dass man das wie bei einem Autoverkauf beispielsweise tatsächlich macht, dass man einfach sagt, okay, 1 Million fürs Grundstück, 190.000 noch Umsatzsteuer obendrauf, dann zahlst du mir 1.190.000. Sondern hier ist es so, dass es, obwohl man zur Umsatzsteuer optiert und sagt, okay, das soll der Umsatzsteuer unterliegen, muss man trotzdem nur 1 Million Euro zahlen und der Käufer muss die Umsatzsteuer letztendlich abführen. Und weil das so ist, dass der Käufer eben die Umsatzsteuer zahlen muss und man den jetzt nicht einfach durch irgendeine Option oder ein Wahlrecht, das der Verkäufer wiederum völlig beliebig ausüben kann, dass man den, wenn man den ja schützen will, gibt es halt hier eine Bedingung und zwar, Wenn man sich entscheidet, dass der Grundstücksverkauf mit Umsatzsteuer sein soll, dann muss man diese Entscheidung im notariellen Kaufvertrag treffen. Also dann muss das wirklich da drin stehen, schon beim Notar. Und wenn nicht, hat man eben Pech und kommt da echt auch relativ schwierig wieder rein. Höchstens, wenn man irgendwie mit beiden Parteien nochmal den Kaufvertrag auch wiederum notariell ändert. Ja, also hat ja auch schon viele Fälle gesehen, wo das dann vergessen wurde und dann, oder viele, einige, vergessen wurde und dann eben der Jammer groß war und man irgendwie versucht hat, das nachträglich noch zu heilen. Da gibt es so vielleicht einige Wege, aber man muss halt wirklich da sehr, sehr darauf achten, dass man das dann formell richtig macht.
Absolut.
So, ich hätte noch ein Thema. Fabian, wenn du da jetzt nichts mehr zu ergänzen hattest, das ist so ein bisschen off-topic, aber trifft das Thema eigentlich ganz gut und das lautet, darum sollten Hotelbetreiber aktuell keine Rechnung ausstellen.
Bin ich mal gespannt.
Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich glaube, das, was ich jetzt sage, hängt eigentlich mit diesem Thema, was ich jetzt vorstellen will, überhaupt nicht zusammen. Aber ich weiß nicht, wie du das machst. Aber wenn man so in Hotels ist und am besten buchst du die dann irgendwie über Booking.com oder so, du kriegst ja nie eine ordentliche Rechnung, oder? Oder selten.
Also ich buche immer tatsächlich, weil das geht mir dann auch auf den Keks. Ja, also ich finde das so jetzt vielleicht mal ein Appell an alle. Also ich will jetzt Unternehmen hier nicht nennen, ne, weil wir haben ja auch ein bisschen eine Reichweite hier. Aber ich finde es krass, dass du zum Teil von gestarteten Unternehmen irgendwas abgebucht bekommst und dann musst du der Rechnung hinterherlaufen.
Ja, ja.
Und dann denke ich mir, hä, da habe ich die E-Mail übersehen, aber die schicken dann zum Teil tatsächlich keine Rechnung raus und haben es auch nicht irgendwie in einem internen Bereich, ja, wo du es runterladen kannst. Es gibt tatsächlich gestandene Unternehmen, ja, erst jetzt wird ein Fall gehabt, ja, am Freitag, ja. Dann habe ich dann eine E-Mail geschrieben und gesagt, hey, irgendwie, sorry, es tut mir leid, aber ich bin zu blöd, um eure Rechnung zu finden. Ja, so. Und dann schreiben die zurück, ja, wir haben auch keine ausgestellt. Dann denke ich mal, hä, ihr könnt doch nicht per SEPA-Mandat was abbuchen und keine Rechnung stellen. Also, ja. Und es war jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, Peters Eckladen oder so, ja, sondern wirklich, also große Unternehmen. Und ich buche auch immer, weil ich auch keinen Bock habe, der Rechnung herzulaufen, wirklich direkt bei der Gruppe. Ja. Ich zahle lieber irgendwie 10 Euro mehr die Nacht, aber weiß dann genau, was los ist, ja, und fertig, ja. Übrigens, ja. Da fällt mir auch noch was ein, da gab es so ein aktuelles Urteil, dass, wenn wir gerade bei Umsatzsteuer sind, ja, wenn wir jetzt irgendwie Sauna und Schwimmbad.
Na, darum geht es ja hier, genau.
Okay, bin mal gespannt, aber das aktuelle Urteil, oder wie meinst du das?
Naja, es ist, eigentlich lautet die Empfehlung tatsächlich, die ich meinen Mandanten ausspreche und die, also jeder, der ein Hotelbetreiber ist oder jemanden berät, sollte das natürlich auch tun, stellt aktuell keine Rechnungen aus, zumindest nicht an B2C-Kunden. Muss man ja auch nicht. Also es gibt eigentlich keinen Grund, an Privatkunden eine Rechnung auszustellen. An Geschäftskunden muss man es. Oder wenn man irgendwas mit Grundstücken macht, dann muss man es auch an Privatkunden. Aber eigentlich muss man es nicht. Ne? Und das ist natürlich für die Kunden lästig, haben wir ja gerade hier eingangs schon gesagt. Super lästig. Und ich glaube, das hat eigentlich auch andere Gründe. Ich weiß nicht, irgendwas stimmt mit den Prozessen bei vielen Hotels da, glaube ich nicht. Oder bei diesen Buchungsplattformen. Aber es gibt wirklich einen Grund, das nicht zu machen. Und warum? Das ist jetzt die gute Frage. Und also wenn du jetzt auch kein Durchschnittsverbraucher bist, ja, dann lass uns doch mal überlegen, ob wir so den klassischen Fall, ja, die durchschnittlichen Menschen, die eben im Hotel sein wollen, warum wollen die da sein? Und da ist ja eigentlich, liegt es ja auf der Hand, dass die da sein wollen, weil die da übernachten wollen. Ja? Die wollen da nicht unbedingt sein, weil es vielleicht auch ein schönes Fitnessstudio gibt, vielleicht auch, weil es ein schönes Spa gibt oder ein schönes Frühstück. Das ist alles nice to have. Aber vorrangig geht es um die Übernachtung. Und wenn man sich das jetzt mal so vor Augen führt, dass das eigentlich der Grund ist, warum man so ein Hotel aufsucht, dann muss man sich natürlich zu Recht die Frage stellen, ob denn unser deutsches Umsatzsteuerrecht hier das den Nagel auf den Kopf trifft. Denn im deutschen Umsatzsteuerrecht ist aktuell geregelt, dass man eine Aufteilung vornehmen soll. Man sagt eben, okay, es gibt hier verschiedene Leistungen, die man mit so einem Hotel beansprucht. Wenn ich als Gast in ein Hotel gehe und da meinetwegen 100 Euro die Nacht zahle, dann muss der Hotelunternehmer sich überlegen, wie viel von den 100 Euro entfallen auf die Übernachtung, wie viel auf das Frühstück, wie viel auf das Spa, wie viel auf die Sauna, wie viel auf das Fitnessstudio und so weiter. Keine Ahnung, was es noch gibt, ne? Weil das eben das deutsche Steuerrecht unterstellt, dass das keine einheitliche Leistung ist, sondern dass das eben aufzuteilen ist und dieser Durchschnittsverbraucher für die verschiedenen einzelnen Teilbestandteile einzeln bezahlen würde. Und das ist natürlich irgendwie, klingt das nicht so richtig, ja, würde ich jetzt zumindest hier mich mal so spiegeln. Ich denke, Fabian, du nickst auch innerlich. Mhm. Und deswegen haben natürlich viele da überlegt, Moment mal, kann das überhaupt so richtig sein? Gerade jetzt mit dem EU-Steuerrecht, wo man eben noch viel stärker auf diesen Durchschnittsverbraucher abstellt. Und wo man eben außerdem Regelungen kennt, die eben sagen, naja, das mit der deutschen Aufteilungen von einer einheitlichen Leistung, das ist da eigentlich im EU-Steuerrecht so gar nicht so in dieser Intensität vorgesehen. Das heißt, man soll eigentlich viel mehr schauen, was will der Durchschnittsverbraucher, worauf kommt es denn an? Aha, der will übernachten. Was und was da noch so dazu ist als an Annehmlichkeiten, die sind da eben mit drin. Ja, die dürfen also nicht umsatzsteuerlich aufgeteilt werden. Und weil das so ist, könnte man jetzt natürlich sagen, okay, dann bin ich ja schön blöd, wenn ich hier der Auffassung des Finanzamts folge und meine ganzen schönen Umsätze, die ich mache, aufteile und sage, von den 100 Euro entfallen vielleicht 50 Euro auf die Übernachtung, da zahle ich 7% und 50 Euro entfallen auf den Rest, da zahle ich 19% drauf. Das ist ja ein Riesenunterschied für so einen Unternehmer, ja, was die Marge angeht. Also so, und weil eben da das sich jetzt schon lange andeutet, auch mit anderen Verfahren, dass der EuGH da eigentlich eine andere Auffassung hat als das deutsche Finanzamt, gibt es jetzt immer mehr Verfahren. Wir haben da übrigens auch mal eins geführt und auch schon über den BFH dann die Aussetzung der Vollziehung bekommen für so ein Hotel, ja, und haben eben gut argumentiert, dass das mit dem EU-Recht nicht vereinbar ist. Und jetzt gibt es eben weitere anhängige Verfahren beim EuGH. Der BFH hat das da eben vorgelegt und hat gesagt, hey, wir sind uns da nicht sicher, ob unsere deutsche Rechtsangelegenheit hier richtig ist. EuGH, gib uns doch mal bitte Bescheid, ob das deutsche Steuerrecht hier überhaupt so zutreffend ist. Und weil das halt jetzt in der Schwebe ist, und also ich sehe das eigentlich sehr positiv, wie das ausgehen könnte, sollten natürlich alle Hotelbetreiber oder vielleicht auch andere Branchen, die davon profitieren können, sollten jetzt unbedingt ihre Rechnung nicht mehr, also quasi, es läuft ja so, ne, das Finanzamt will eigentlich weiterhin die deutsche Rechtslage durchsetzen. Das heißt, die wollen 19% Umsatzsteuer. Und jetzt hast du zwei Varianten. Entweder du zahlst das, die 19% Umsatzsteuer, und sagst aber, okay, ich lege aber Einspruch ein und will mein Geld später wiederhaben, wenn der EuGH jetzt entscheiden sollte, dass das deutsche Steuerrecht nicht zutreffend ist. Das wäre Variante 1. Das fällt aber in sich zusammen, wenn du deinen Kunden weiterhin Rechnungen schreibst, wo diese 19% Umsatzsteuer drin stehen. Weil dann hast du ja eine falsche Rechnung ausgestellt und allein wegen dieser falschen Rechnung wird man verpflichtet, diese hohe Umsatzsteuer zu zahlen. Ja, dann kann der EuGH sonst wie positiv entscheiden, weil diese Rechnungen in der Welt sind, bekommt man das dann nicht zu seinen Gunsten wieder gutgeschrieben. Deswegen also keine Rechnung ausstellen. Ne? Und man könnte es, Variante 2 wäre, dass man schon von Anfang an jetzt alles nur noch mit 7% dem Finanzamt erklärt und dann müsste man aber, um jetzt vielleicht nicht auch strafrechtlich irgendwas falsch zu machen, das natürlich erklären, warum. Das wird das Finanzamt nicht gut finden, da muss man dann auch, die werden den Bescheid vielleicht ändern, muss man dann auch Einspruch einlegen und könnte dann sogar diese Aussetzung der Vollziehung bekommen und eben das Geld erstmal nicht zahlen und dann gegebenenfalls müsste man es halt später zahlen, wenn der EuGH dann doch so entscheidet, dass das deutsche Finanzamt recht hat und dann muss man halt auch noch Aussetzungszinsen zahlen, ne? Das muss man sich halt gut überlegen. Aber da ist schon momentan sehr viel Musik drin in dem Thema, da sollte man also unbedingt drauf achten.
Ja, spannend, ja, interessant.
Definitiv,
ja. Es gab jetzt auch noch ein anderes Urteil bei der Schwimmbadbetreiberin, die hat immer ein einheitliches Ticket ausgestellt für Schwimmbad und Sauna und Schwimmbad hat 7%, die Sauna 19%. Das bedeutet, wenn sie nur praktisch so ein Komplettpaket anbietet, muss es mit 19% anbieten, ja, wenn sie es nicht aufteilt. Und die hat nur praktisch, ja, so ein Komplett-Tagesticket angeboten, ja, Und ja, eigentlich wäre es damit 19% richtig gewesen und nicht mit 7. Ja. Fand ich auch ganz interessant, dass da praktisch diese Sauna nicht praktisch die Hauptleistung da mitgedeckt hat, sondern aufgeteilt werden muss. Ist auch laut EU-Mehrwertsteuersystemrichtlinie so richtig. Aber das sieht man in diesem ganzen Bereich der Umsatzsteuer. Deswegen war es, glaube ich, auch mal gut, dass wir diese Sachen hier heute mal aufgerollt haben bei der Vermietung. Oder jetzt ja, kann man auch sagen, bei Hotelbetreibern ist ja auch eine Vermietung, ja, ne? So ein bisschen kurzfristiger.
Ja,
ja, dass es da doch einige Tücken da in dem Bereich gibt und einen Flickenteppich. Und ja, also Umsatzsteuer ist schon Wahnsinn. Wahnsinniges Thema, was auch leider viel Bürokratie verursacht. Mhm.
Ja, gut, Fabian, aber dafür sind wir ja da.
Ja, deswegen immer schön den Podcast abonnieren, ja, gerne Bewertung dalassen und weiterschicken, wenn man auch jemanden kennt, der sich fragt, ob er vielleicht die Immobilie umsatzsteuerpflichtig vermieten sollte.
Genau, so sieht's aus. Also danke für das tolle Gespräch und bis nächste Woche. Ciao.
Bis nächste Woche. Ciao, ciao.